So, jetzt noch was schneiden wir raus.
Also, am Anfang habe ich ja so ein bisschen vernuschelt, dass ich bin. Da dachte ich kurz, oh, was ist mit mir? Hast du super überspielt, das können wir drin lassen, dass ich da so.
Ja, ich glaube, du hast nicht gesagt, dass du Diabetikerin bist, sondern Diabetikerin oder sowas.
Was wir auf jeden Fall auch drin lassen müssen, ist der Teil, wo wir ausnahmsweise mal über Sport sprechen hier. Sonst geht es ja immer nur um Essen, aber heute geht es auch mal ein bisschen um Sport.
Ja.
Wir können auch den Teil rausschneiden, wo du aber dann auch gestern schon, da warst du dann raus.
Ja.
Bei der Schwangerschaftsdiabetes. Aber das bleibt alles drin, Leute. Es bleibt alles drin.
Außerdem bleibt natürlich drin die Luise, die Expertin von Foodwatch, mit der wir mal über diese Lebensmittelampel, also über den Nutri-Score gesprochen haben, also die bunten Farben, die ihr auf Produkten seht. Was sagen die eigentlich wirklich aus? Wie können die uns vielleicht helfen oder auch nicht? Die war super, die Luise. Und wir beiden Diabetikerinnen, wir waren wie immer
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Typfrage, eurem Diabetes-Podcast mit Kim als Typ-2-Diabetikerin, das bin ich.
Und mit mir Freddy Schürheck, hallo alle, Typ-1-Diabetikerin und vor allen Dingen auch mit euch, Leute. Wir sind ja hier, ich möchte sagen, ein Community-Podcast. Ihr könnt euch jederzeit bei Kim und mir melden, wenn ihr Ideen habt für Folgen oder wenn ihr Nachfragen habt oder Kritik oder sonst was. Könnt natürlich auch immer eine Bewertung dalassen oder den Podcast abonnieren und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel. So, und wenn ihr dann natürlich auch noch so eine schöne Sprachnachricht schickt, wie die Steffi, dann seid ihr hier richtig aktiv Podcast beteiligt.
Dia Buddy Alarm.
Steffi hat uns geschrieben, nachdem wir in der letzten Folge, war das glaube ich, ja relativ ausführlich über Currywürste gesprochen haben. Du erinnerst dich?
Ja.
Und du hast nochmal erzählt, was ist nochmal deine Lieblings-Currywurstbude?
Denninghaus Currywurstbude.
Wo genau?
In Bochum.
So, und Steffi hat geschrieben, sie kommt aus dem Pott und sie sagt, natürlich kennt sie diese Bude, von der du gesprochen hast.
Du, wir saßen da auch schon mal und du und der Kollege haben mich da abgeholt und ich habe dann mir da erstmal so eine Currywurst reingepfiffen.
Ja, stimmt, danach waren wir, glaube ich, dann noch Tapas essen oder sowas. Warum haben wir da nicht die Currywurst gegessen?
Ja, weiß ich nicht, ihr wolltet nicht.
Ja, wir wussten noch nicht, dass das so ein legendärer...
Das Bratwursthäuschen im Bermuda-Dreieck in Bochum.
Ja, scheinbar der Place to be, sagt offensichtlich auch die Steffi. Und wir haben ja hier gemeinschaftlich überlegt gehabt, Kim und ich, wie viel Kohlenhydrate sind eigentlich, wie viel BE sind eigentlich drin in so einer Currywurst. Und die liebe Steffi hat folgende Nachricht geschickt.
Hallo ihr beiden. Ja, hab euren Podcast natürlich wieder gehört. Und Denninghaus, ja, wenn du aus dem Pott kommst, kennst du Denninghaus. Und eine Currywurst isst man halt unterwegs, ne? Die macht man selten selbst. Und dann habe ich direkt mal gedacht, komm, guckst du mal nach, wie das so ist mit den Nährwerten. Und ist auf der Seite von Denninghaus im Shop zu finden. Und ja, habe ich euch mal ein Foto mitgeschickt. Viele Grüße.
Ist ja wohl super, die Steffi.
Super. Und was sagt das so? Du willst wirklich wissen.
Ja, also wie gesagt, sie hat das Bild dann mitgeschickt. Also Steffi, du bist auch eine 1A-Rechercheurin. Du könntest direkt bei uns mit anfangen. Also du bist ja jetzt Teil des Teams. Props gehen auf jeden Fall raus. Wir müssen das Intro noch verändern, Jingle noch verändern.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Und Steffi, danke nochmal für das Foto. Auf dem Foto sieht man die Nährwerttabelle. Nährwerte pro 100 Gramm. Und da steht Fett pro 100 Gramm 1,4 Gramm. Davon gesättigte Fettsäure 0,4 Gramm. Kohlenhydrate, das wonach wir ja rechnen, 19 Gramm pro 100 Gramm. Davon Zucker 18 Gramm. Ja, ist nicht, ja. Aber Ballaststoffe 3 Gramm.
Genau, die Ballaststoffe kommen nur von der Soße. Also ganz ehrlich, wenn man es weiß, finde ich, schmeckt man es auch, weil es ist einfach so, also es schmeckt halt so wie karamellisiert so ein bisschen. Wenn man es weiß, merkt man, dass da einfach einer sehr viel Zucker reingetan hat. Aber es schmeckt, also wenn ihr jemals in Bochum seid, dann behaltet euch die Sünden wirklich für die Denninghaus Currywurst auf, wirklich.
Ich überlege gerade, ist nicht in Currywurstsoße manchmal auch Cola? Oder ist das ein Gerücht, habe ich mir...
Ja, das kannst du auch. Du kannst auch Marmelade reintun.
Ja, guck, also es ist irgendwie dann doch ziemlich süß.
Wenn ihr im Saarland seid, empfehle ich die von Kalinski. Und wenn ihr in Berlin seid, würde ich die Konopke essen.
Okay, und wenn ihr in Köln seid, dann würde ich die zwischen dem 1Live-Haus, das ist am Appellhofplatz, und den Ringen, da gibt es die Straße, das ist die Ehrenstraße, und da genau im Prinzip in der Mitte gegenüber von einem Klamottenladen und links vom Bäcker, da ist eine Bude, ihr werdet sie erkennen an der langen Schlange, Da müsst ihr die Currywurst essen. Ich weiß nicht, ob die ehrlicherweise einen Namen hat, aber jeder weiß immer, welche Bude gemeint ist, wenn man Kölner ist, weil das ist die absolut beste Currywurst-Pommes. Die machen aber erst um 11 auf. Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich war ein paar Mal da zu früh mit meinem Kollegen Benny, als wir noch Frühsendungen moderiert haben bei 1Live. Und dann war das immer ein bisschen traurig. Manchmal haben sie dann aber für uns auch schon so um 10:45 mal einmal Fritteuse angeschmissen.
Und wie viel hast du denn dann gespritzt für die Portion?
Naja, das war ja dann plus Pommes und Ketchup Mayo und nach quasi meinem Arbeitstag in Anführungszeichen 4,5.
Okay. Ha. Ja, glaube ich, ist, glaube ich, eine guter Richtwert, glaube ich.
Aber wie immer, das ist nur unsere persönliche Erfahrung hier. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wenn ihr irgendwas aus diesem Podcast für euch übernehmt in Sachen medizinisches Diabetes-Handling, dann besprecht das nochmal mit eurem Diabetes-Team. Die Currywurst-Tipps, die könnt ihr auch so übernehmen. Da braucht ihr nicht nochmal absprechen. Das war jetzt schon von uns sehr fundiertes Wissen. Die Location-Tipps.
Typfrage, Tipp.
Wenn ihr eure Currywurst-Pfunde auch nochmal abtrainieren wollt, dann könnt ihr das am Dienstag, den 19. Mai, am Rand des Fußballspiels der laufenden Saison. Da spielt nämlich der 1. FC Diabetologie gegen den FC Bundestag im Stadion in Berlin, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. 18 Uhr geht's los. Da sind Ärztinnen, Ärzte, Berater und Menschen mit Diabetes, die zusammen mit prominenten Ex-Fußballspielern dafür die Belange von Diabetikerinnen mit dem FC Bundestag spielen. Und dann gibt es noch eine dritte Halbzeit, da kann dann auch diskutiert werden. Und für alle Eltern ist das vielleicht ganz interessant, denn die suchen noch Einlaufkinder. Könnt ihr gerne mal googeln, FC Diabetologie, die suchen Einlaufkinder. Wenn euer Kind da mitmachen soll, könnt ihr euch da gerne melden.
Für alle, die jetzt gerade sagen, ja, aber welche Fußballer sind denn dabei? Hier, Pierre Littbarski ist zum Beispiel dabei, Fußballweltmeister von 1990 und auch der Trainer vom FC Diabetologie. Dann ist Sandra Starke dabei, Profifußballerin vom RB Leipzig. Die haben wir hier auch schon im Podcast zu Gast gehabt. Typ 1 Diabetikerin, die trotz, oder sie sagt manchmal sogar, vielleicht auch ein bisschen wegen ihres Diabetes, so erfolgreich geworden ist, weil sie meint, dadurch hat sie ein ganz neues Körpergefühl bekommen und natürlich auch diesen Drang allen zu zeigen, man kann alles schaffen. Und Rudi Völler, DFB-Sportdirektor und Fußballweltmeister von 1990, ist auch mit dabei. Oh, ist schon cool.
Da läuft schon was auf. Und ihr vielleicht auch, beziehungsweise eure Kinder, wenn ihr sie anmeldet.
Wir sind leider nicht dabei. Ich bin im Urlaub.
ich ziehe ja immer mal wieder um. Es ist echt schwer, weil gerade eben tut sich bei uns am Haus ganz viel. Wir müssen ganz viel pendeln und das ist ernährungsmäßig, aber schwierig. Meine Schwiegermama kocht fantastisch, aber manchmal wünscht man sich doch so, dass man so die Snacks, die man sich so für zu Hause in den Schrank gelegt hat, dann doch griffbereit hat. Ich habe übrigens jetzt, wo wir bei Snacks sind, auch entdeckt, es gibt einen neuen Corny-Riegel, der Protein gelabelt ist. Wir wissen alle, mit Proteinlabeln passen wir bitte auf, weil das heißt noch lange nicht, dass sie wenig Kohlenhydrate enthalten, nur weil sie angeblich mehr Protein enthalten. Hier stimmt's allerdings. 100 Gramm und so viel sind ungefähr 3x 35 Gramm sind in der Packung, haben gerade mal 24 Kohlenhydrate. Ist gut. Und die sind auch nicht so dünn. Es gab ja schon mal welche von Corny. Da hatte, glaube ich, einer 10 Gramm Kohlenhydrate. Einer. Ich finde, die sind aber mittlerweile sehr dünn geworden. Und die atme ich so ein, dann sind sie weg. Der Proteinriegel hier, Corny-Riegel Nussvollprotein, der ist ein bisschen dicker. Der hat mir sehr gut geschmeckt von den Snacks, die ich mir jetzt in meiner großen Snacklaune low-carb-mäßig mal aus dem Internet bestellt habe.
Ja, und machst du jetzt kein Live-Tasting heute? Du machst doch sonst hier immer die Live-Verkostung.
Nee, ich habe sie tatsächlich aufgegessen. Sie sind alle drin. Weil das ist tatsächlich geil. Das, was ich jetzt so im Büro mit hatte oder auf der Fahrt mit hatte, damit ich nicht an die Naschtüte der Kinder gehe.
Also ich sag, wie es ist. Kim hat das Programm dieser Podcast-Show einfach aufgegessen. Deswegen können wir kein Live-Tasting machen, aber das ist ja der beste Beweis dafür, dass es sich diesmal mal lohnt, weil die letzten Male war ja auch eher so mittel, was du vorgestellt hast, dann ist doch gut. Ja, ich hatte ja groß gefastet und ich habe es ja auch durchgezogen, haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Und dann hatte ich ja überlegt, danach mir so gewisse Dinge beizubehalten, sowas wie unter der Woche Montag bis Freitag keine Süßigkeiten zu essen und so. Ach Kim, habe ich mich selbst beschissen. Eine Waffel, ach Quatsch, ist doch keine Süßigkeit. Schönes Stück Käsekuchen, das ist doch keine Süßigkeit. Na gut, dann der Schokohase heute Abend, der muss ja auch weg. Es ist zwar Donnerstag, aber ist ja fast Wochenende. Also es hat überhaupt gar nicht funktioniert mit meinem Plan. Ich bin wieder voll drin. Und ich ärgere mich so richtig über mich selbst. Das ist richtig scheiße.
Oh, oh.
Und neues Vorhaben von mir bis für den Urlaub. Wir fahren in 3 Wochen, Leute, in 3 Wochen. Und ich habe mir fest vorgenommen, bis dahin werde ich jeden Tag mindestens 10 Minuten Bauch-Beide-Po-Übungen mit YouTube machen.
Aha, und hast du da, also wann fängt das an oder hast du schon ein paar Tage?
Ich habe schon einen Tag.
Frag dann vor deinem Urlaub nochmal nach.
Gestern habe ich damit angefangen. Und es hat gut funktioniert, was soll ich sagen? Ich bin stolz auf mich. Heute habe ich schon wieder ein Problem, weil ich habe jetzt überlegt, dass ich es immer dann mache. Weil ich merke, ich bin jemand, ich brauche Dinge ritualisiert und dann funktioniert das auch. So wie mit meinem Haferflockenfrühstück, weil ich das einfach seit Jahren jetzt jeden Morgen mache, habe ich auch keine Ambition, morgens Schokocroissant oder so zu essen. Also ich brauche Rituale und jetzt war mein Sportritual seit gestern, also das eine Mal habe ich es ja nun mal geschafft, dass ich RTL exklusiv gucke mit Frauke Ludewig, das Promi-Magazin, und dabei Sport mache.
Okay.
Jetzt habe ich nur ein Problem, heute Abend bin ich zum Essen verabredet, genau dann, wenn RTL exklusiv läuft. Jetzt war ich kurz davor, die Verabredung nochmal nach hinten zu schieben, aber naja, jetzt muss ich gucken. Jetzt mache ich vielleicht dann doch vorher Sport. Also schon zweiter Tag Ritual wird schon nicht eingehalten. Aber Hauptsache, ich bin da wieder auf der Matte.
Das stimmt.
Die übrigens keine Matte ist, weil ich habe ja überhaupt gar keine Sportmatte. Ich mache das auf einer Decke. Na gut, aber ich hoffe toi toi toi, dass ich es heute Abend wieder schaffe. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Und endlich haben wir auch mal über Bewegung gesprochen in diesem Podcast. Ich bin stolz auf uns.
Die Zahl der Woche.
Kim, diesmal ist es die 14.
14 Tage, 14 nicht, weiß ich nicht, also 2 Wochen.
14 Tage ist schon mal, ja, genau, also ja, du bist auf der richtigen Fährte, 14 Tage.
Was machen wir 2 Wochen, 2 Wochen lang Bauch, Beine, Po und Diabetes ist auf hohem Niveau, oder?
14 Tage deswegen, weil ich habe gesehen, und das wird viele jetzt sehr interessieren, 14 Tage stehen für die 14 Tage, die Kinder und Jugendliche täglich ein Medikament bekommen können, das insulinpflichtigen Diabetes hinauszögern kann. Das heißt, wenn Kinder und Jugendliche schon eine Vorstufe von Diabetes haben, von Typ 1 Diabetes, dann ist es mittlerweile in der EU möglich, und das ist noch nicht so lange, deswegen müssen wir mal drüber reden, ein neues Medikament verschrieben zu bekommen. Das hilft, dass Diabetes eben einige Jahre hinausgezögert wird. Dieses Medikament wird 14 Tage lang intravenös zugeführt bei den Kindern und kann dann dafür sorgen, nach einmal 14 Tage lang, dass man das genommen hat, dass sich der Diabetes bis zu 3 bis 5 Jahre nach hinten verschiebt, und zwar der insulinpflichtige Diabetes, um es mal so zu sagen. Dieses Medikament sorgt dafür, dass der Körper nicht die Beta-Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse Insulin produzieren, zerstört. Und dahinter steckt der Wirkstoff Teplizumab, der ist in den USA schon länger zugelassen und da gibt's das schon länger. Und Studien zeigen tatsächlich auch, dass eben der endgültige Diabetesausbruch mit Insulinpflichtigkeit bei Typ 1ern 3 bis 5 Jahre nach hinten verschoben werden kann. Das ist ein mega Game Changer.
Ja, aber das heißt, ich nehme das 14 Tage. Oder das Kind nimmt es 14 Tage.
Ja.
Und dann habe ich 3 bis 5 Jahre Ruhe. Oder ist es einfach verschoben um 3 bis 5 Jahre? Oder kann ich nach 3 bis 5 Jahren sagen, komm mal hier, nimm noch mal 14 Tage. Und dann verschieben wir es. Weißt du, so.
Es ist verschoben auf 3 bis 5 Jahre. Was danach passiert, jetzt wird's interessant. Also die Dr. Antje Allendorf, die ist Kinderdiabetologin an der Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Frankfurt. Sie meint, das sei ein absoluter Durchbruch jetzt in der Diabetesmedizin, weil eben viele Experten hoffen, dass man dieses Medikament tatsächlich vielleicht noch ausbauen kann, in Anführungszeichen, sodass tatsächlich vielleicht irgendwann der Ausbruch von insulinpflichtigen Diabetes komplett unterdrückt wird. Ob es dazu wirklich kommen kann, das wird die Zeit jetzt zeigen, weil jetzt muss man es ja erstmal probieren, dass beim ersten Mal und dann mal gucken, wie es weiterläuft. Es ist auf jeden Fall ein Medikament, das zugelassen ist für Kinder ab 8 Jahren und für Jugendliche, die sich im Stadium 2 einer Vorstufe von Diabetes befinden. Also für Erwachsene ist es dann offensichtlich, so höre ich es raus, aber auch da müsst ihr nochmal mit eurem Diabetologen sprechen, so nicht zugelassen. Aber für Kinder und Jugendliche ab 8 wird es übernommen von der Krankenkasse und das ist wichtig, weil das ist super teuer. Ich habe das alles gelesen beim ZDF, die hatten unter anderem bei Volle Kanne einen Beitrag dazu. Und da heißt es, dass diese Behandlung, diese 2 Wochen, 200.000 Euro kosten, dass das aber eben von der Krankenkasse übernommen werden kann.
Das wäre schon richtig gut.
Das wäre ein krasser Gamechanger, vor allen Dingen, wenn du eben überlegst, bei Kindern. Weil gerade da ist es ja natürlich ein Problem, die Kids, haben die da schon ein Verständnis für? Ich meine, oft entwickeln sie das dann ja relativ schnell, aber müssen sie das wirklich? Wollen wir ihnen das wirklich zumuten? Oder wäre es nicht wirklich möglich, dass die eigenen Kinder irgendwie länger vom Diabetes so ein bisschen, zumindest von dieser Insulinpflicht, so ein bisschen weggerückt werden können? Und dann wäre das natürlich crazy.
Ja, vor allen Dingen in der Pubertät. Wir haben ja gehört, dass die Pubertät echt eine schwierige Zeit ist für Menschen mit Diabetes, wegen der ganzen Hormonumstellung und so weiter. Und wenn man das dann natürlich von der Pubertät quasi hinauszögern kann, wäre schon gut.
Ja, das wäre mega.
Und vielleicht kann man ja auch, wenn man das so frühzeitig erkennt, so eine Art kleines Mini-Training machen. So, jetzt nehmen wir das immer, aber wir müssen uns die nächsten drei bis fünf Jahre Zeit, um uns darauf einzustellen. Ist ja auch besser, weil wir wissen auch, dass das natürlich für die Leute, die dann eine Diagnose bekommen oder für die Familien, die diese Diagnose haben, ein enormer Schock sein kann. Und darauf vorbereitet zu sein, das geht ja jetzt schon, wir haben es hier schon ein paar Mal erwähnt mit den, wenn ihr eine genetische Belastung habt in einigen Bundesländern, kann man dann direkt bei der Geburt oder beim Kinderarzt die Kinder auf Anzeichen von Typ 1 Diabetes beziehungsweise eine genetische Veranlagung dazu testen lassen, dann ist man auch schon vorbereitet.
Wie war das nochmal bei dir? Du machst diese Tests mit den Kids, oder?
Ich habe die genommen, die man bei der Geburt machen kann. Das war die, wir haben doch immer die Freddy-Studie gesagt.
Die Felix-Studie.
Nein.
Die Frieda-Studie.
Die Frieda-Studie ist die, die man machen kann beim Kinderarzt. Da sind die Kinder dann älter, aber die, weißt du, weil wir beide immer so einen Blödsinn gelabert haben, nenne ich es immer nur die Freddy-Studie. Warte, jetzt muss ich googeln, obwohl ich das... Frederik! So, es ist die Frederik-Studie. Okay. Die Frederik-Studie habe ich bei meinen Kindern tatsächlich machen lassen. Dann nehmen die direkt nach der Geburt noch ein Kreißsaal, nehmen die aus der Nabelschnur Blut. Und daraus kann man halt gucken, was die Gene des Kindes betrifft. Und da sieht man halt, ob die Veranlagung zu Typ 1 im Blut haben. Das hat meine Kinder jetzt nicht. Dann bekommt man nämlich innerhalb der ersten 6 Wochen nach Geburt Bescheid.
Okay.
Es geht aber auch noch nicht in anderen Bundesländern. Vielleicht wäre das auch noch mal so ein Thema, womit wir uns beschäftigen können, weil ich frage mich die ganze Zeit, ich habe das jetzt schon seit so vielen Jahren, begegnet mir das. Und eine Freundin von mir, die hat im Saarland entbunden, der Kindesvater ist Typ 1 Diabetiker. Und die konnten es nicht machen.
Müssen wir auf die Themenliste schreiben. So, und von der einen Liste kommen wir zur anderen Liste, Leute. Die Watchlist. Ich habe wieder was für euch entdeckt. Kennst du noch Laguna Beach?
Laguna Beach?
Das lief auf MTV.
Nee, das kenne ich nicht.
So eine Serie über Rich Kids, schön am Strand, surfen und so weiter und ein bisschen Drama. War Kult, so Mitte der 2000er, also so 2005, 2006, 2007 ungefähr lief das nonstop auf MTV. Ich habe das 100 Mal geguckt. Und diese Serie hat jetzt nach 20 Jahren wieder eine Reunion gefeiert. Das heißt, alle Darsteller von damals sind zusammengekommen. Und weil ich halt so ein Riesenfan bin, wird mir im Algorithmus nur noch das eingezeigt. Und neulich dachte ich noch so, mein Gott, jetzt habe ich schon 180 von diesen Reunion-Videos gesehen. Jetzt war der Moment, wo ich dachte, danke Algorithmus, sonst wäre ich nie darauf gekommen. Eine der Darstellerinnen war in einem Interview, in dem 1000. Reunion-Interview, was ich gesehen habe. Und da kam raus, sie hat Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Und zwar Lo Bosworth.
I'm an insulin girlie.
Lo Bosworth ist eben aus dem damaligen Cast, hat mittlerweile einen Podcast, der heißt Tell Me I'm a Good Mom. Und da berichtet sie ein bisschen über ihre Schwangerschaft und so weiter. Und sie hat während ihrer Schwangerschaft auch ganz viel auf Instagram gepostet. Und da hat sie in ihrem Account darüber geredet, dass sie Gestationsdiabetes heißt es, ne? Nicht Gestationsdiabetes. Gestation.
Es ist nicht die Gestation, es ist die Gestation.
Gestationsdiabetes halt. Und wie sie versucht hat, möglichst stabile Werte zu haben, durch einfach Ernährungsanpassung und so weiter. Aber ohne Insulin hat sie das einfach nicht gepackt.
And I have to say, I have been pretty stressed about this. Obviously, you want to do everything in your control to stay healthy during pregnancy, to protect your baby. And my doctors decided last week that it's time to introduce insulin to the party.
Deswegen hat sie während ihrer Schwangerschaft dann Mahlzeiten und Langzeitinsulin mit Pen gespritzt und meinte aber auch, Leute, wenn es euch so geht wie mir, macht euch bitte nicht verrückt.
The goal is not perfection, but the goal is definitely to keep my numbers in check, to protect our beautiful daughter that's coming in a couple of weeks.
Und Spoiler, ihre Tochter ist mittlerweile da, Kim, und es ist alles gut gegangen.
Sehr, sehr schön. kommen wir zum heutigen Thema dieser Sendung oder zum heutigen Interviewgast. Wir haben uns Gedanken gemacht, weil wir ja auch immer so über Essen reden, über die ganzen Riegel und Süßigkeiten und was wir alles so gerne essen. Und vielleicht ist euch ja im Supermarkt auch schon mal so ein kleines buntes Ding an den Packungen aufgefallen, der sogenannte Nutri-Score. Der war vor ein paar Jahren oder ist in den Social-Media-Threads immer so ein bisschen belächelt, weil für einige Leute es ein bisschen komisch ist, dass einige Lebensmittel einen grünen A-Score haben, andere Lebensmittel einen roten E-Score. Und wir dachten uns, wir reden einfach mal darüber. Was ist das? Was soll das? Kann man es wirklich miteinander vergleichen? Was nützt uns das überhaupt? Und wo ist es richtig gut und wo hat dieses System noch ein bisschen, ja, Schwierigkeiten sozusagen? Und deshalb reden wir jetzt mit Luise Molling. Sie ist von Foodwatch, einer NGO, die vor allen Dingen der Lebensmittelindustrie gerne mal auf die Finger schaut. Und sie erklärt uns jetzt, was es mit dem Nutri-Score auf sich hat.
Also der Nutri-Score ist eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung für die Verpackungsvorderseite. Wir alle kennen ja die Nährwerttabelle, die ist immer schön klein gedruckt auf der Rückseite. In meinem Alter kann man die ohne Brille meist gar nicht mehr entziffern. Und dann sind da ja auch sehr, sehr viele Zahlen, ne? Also so wie viel Gramm auf 100 Gramm. Und das ist für den Laien meist sehr schwer zu verstehen und vor allem zu interpretieren. Was bedeutet denn jetzt zum Beispiel 2,6 Gramm Salz in der Salami oder dergleichen? Deswegen gibt es aus Verbraucherschutzkreisen schon sehr lange gab es die Forderung nach einer vereinfachten Nährwertkennzeichnung, einer Nährwertampel, die vereinfacht farblich übersetzt, wie ausgewogen oder unausgewogen eben ein Lebensmittel ist. Und das tut der Nutri-Score, der fasst die Nährwertqualität eines Lebensmittels vereinfacht in einer Ampelfarbe zusammen.
Und das heißt, je grüner, desto gesünder? Oder wie kann man das definieren? Also schon je gesünder.
Je grüner, desto gesünder, desto ausgewogener. Ich sage meistens lieber ausgewogener, weil man muss natürlich auch sagen, ganz wichtiger Punkt, der Nutri-Score ersetzt jetzt keine allgemeinen Ernährungsempfehlungen, sondern er ist vor allem dafür gemacht, dass man eben in der Einkaufssituation, wenn ich zum Beispiel einen Joghurt kaufen will oder Frühstücksflocken kaufen will, auf einen Blick ähnliche Produkte miteinander vergleichen kann und sehen kann, welches ausgewogener ist, also was zum Beispiel jetzt der ausgewogenere Joghurt ist. Das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt nur noch grüne Joghurts oder grüne Cerealien oder grüne Tiefkühlpizzen esse, ich mich gesund ernähre. Man muss natürlich trotzdem gucken, bei der gesunden Ernährung geht es natürlich auch immer darum, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man sich abwechslungsreich ernährt, dass man möglichst eben gar nicht diese Produkte isst, auf denen der Nutri-Score drauf ist, weil der ist ja vor allem auf verarbeiteten Produkten, sondern sich möglichst frisch ernährt und frisch kocht. Deswegen, ja, ich sage immer lieber ausgewogener als gesund.
Ja, weil du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Selbst bei den Tiefkühlpizzen gibt es nämlich auf einmal Pizzen, die grün sind, wo man sich denkt, ach, wow. Und da sieht man zum Beispiel dann auch bei Social Media, dass Menschen das in die Kamera halten und sagen, ja super, ich ernähre mich jetzt gesund, ich habe jetzt die grüne Tiefkühlpizza. Das ist aber völliger Quatsch, sagst du.
Genau, das ist eben dann eine Verzerrung der Gegebenheiten. Außerdem ist es so, dass der Algorithmus jetzt gerade zum Jahreswechsel nochmal strenger geworden ist, sodass eigentlich so gut wie keine Tiefkühlpizza mehr in den grünen Bereich kommt. Das ist schon sehr, sehr schwierig, inzwischen mit Tiefkühlpizzen in den grünen Bereich zu kommen, weil jetzt auch nochmal der Salzgehalt strenger bewertet wird, Ballaststoffe nicht mehr so schnell positiv ins Gewicht fallen und dergleichen. Also grüne Pizza ist theoretisch noch möglich, aber da müsste sie eben sehr, sehr viel Gemüse enthalten, also sehr hohen Anteil an Gemüse und sehr wenig Zucker, Fett und Salz. Das ist schon machbar. Und dann ist es natürlich eine ausgewogenere Tiefkühlpizza. Wenn ich eine Tiefkühlpizza essen möchte, dann ist das die bessere Wahl als die orangen oder die rote Tiefkühlpizza. Aber es heißt natürlich nicht, dass ich mich gesund ernähre, wenn ich jeden Tag Tiefkühlpizza esse. Wie gesagt, es ersetzt nicht die allgemeine Ernährungsempfehlung der DGE, sondern nur, wenn zum Beispiel die DGE sagt, sie sollten einmal die Woche Fisch essen, dann sagt Ihnen der Nutri-Score, was der bessere Fisch ist. Ob ich jetzt die Fischstäbchen wähle oder doch das frische Lachsfilet oder was eben die ausgewogenere Wahl ist.
Jetzt wird er ja nach so einem Punktesystem berechnet. Du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Ballaststoffe, Salz, Zucker, Fett. Wie genau geht da so eine Beispielrechnung?
Das ist sehr, sehr kompliziert. Das kann ich jetzt gar nicht so zusammenfassen. Also es ist, glaube ich, auch für den Verbraucher, die Verbraucherin gar nicht unbedingt nötig zu verstehen, wie dieser Algorithmus im Hintergrund funktioniert. Ich kann es sehr vereinfacht sagen. Also erstmal fallen ins Gewicht überhaupt Kalorien, Zucker, gesättigte Fette, Salz und der Anteil an Obst und Gemüse und die Ballaststoffe. Bei Getränken zudem noch Süßstoffe. Und all diese Inhaltsstoffe werden dann eben je nach Gehalt mit Punkten bewertet. Die Punkte werden wiederum miteinander verrechnet, also die positiven Bestandteile mit den negativen, eher nicht so guten Bestandteilen. Und dann kommt eine Gesamtpunktzahl raus und diese Gesamtpunktzahl wird wiederum in eine Farbe übersetzt. Also Die Farbe Gelb C hat dann eine gewisse Range an Punkten, die quasi darunter wiederum liegt. Also deswegen gibt es auch Produkte, die eine leichte Abweichung haben, aber trotzdem die gleiche Nutri-Score-Bewertung. Da muss man natürlich dann irgendwann die Grenze setzen. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass die Hersteller einen ganz großen Anreiz haben, wenn sie den Nutri-Score denn verwenden, ihre Rezepturen zu verbessern, weil sie es dann ja teilweise schaffen können, eine bessere Nutri-Score-Bewertung zu bekommen, wenn sie zum Beispiel ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Fett rausnehmen, Gemüseanteil erhöhen. Also wir haben dann zum Beispiel auch gesehen, dass sehr viele Hersteller das zum Anreiz genommen haben, wenn sie angefangen haben, den Nutri-Score zu verwenden, ihre Produkte ein bisschen ausgewogener zu machen. Und das ist natürlich eine zweite sehr positive Entwicklung, die wir sehr begrüßen. Manche sagen, oh, ist ja gemein, da können sich ja die Hersteller gesund rechnen. Und wir sagen, nö, ist doch super, die Hersteller sollen doch ihre Produkte ausgewogener machen. Wir haben eine ziemlich wirkungslose freiwillige Reduktionsstrategie seit Jahren, wo genau das versucht wird. Mit dem Nutri-Score klappt das ja super gut und würde natürlich noch viel besser funktionieren, wenn er denn verpflichtend wäre und nicht wie jetzt leider nur freiwillig.
Und da kommen wir schon zum wichtigen Punkt. Du hast schon gesagt, wenn die Hersteller den denn verwenden, wovon ist das abhängig, wer den verwendet? Ist es wirklich so Freiwilligenbasis und die, die wissen, oh, wir kommen eh mit unserem Produkt in den roten Bereich, die machen es lieber nicht? Oder wie läuft das?
Das ist genau das große Problem. Der Nutri-Score ist bislang nur auf freiwilliger Ebene eingeführt worden. Das heißt, ein Hersteller, der sagt, ich möchte den gerne verwenden, ich möchte den Verbraucherinnen gerne die Transparenz bieten, der kann Marken, entweder alle seine Marken oder auch nur einzelne Marken für den Nutri-Score registrieren lassen. Also zum Beispiel hat Danone ganz schön da auch so ein bisschen Cherry-Picking betrieben, manche Marken angemeldet, manche nicht. Wenn aber ja, aber zum Beispiel die Handelsketten haben einfach alle ihre Marken angewendet. Also im Bereich der Handelsketten sieht man, dass die alle ihre Eigenmarken eigentlich für den Nutri-Score angemeldet haben und dort eben auch alle Produkte kennzeichnen. Aber natürlich hat diese Freiwilligkeit den ja unangenehmen, blöden Nebeneffekt, dass gerade so diese richtig unausgewogenen Produkte, also Stichwort Cola, Nutella und Co., dass die natürlich alle keinen Nutri-Score tragen, weil so ein Hersteller wie Ferrero oder Coca-Cola wird natürlich einen Teufel tun, seine Produkte freiwillig zu kennzeichnen, wenn dort überall dann nur noch orangene und rote, ja, Ampelfarben drauf wären.
Ich war gerade an meinem Kühlschrank und habe mir da mal geguckt, wer hat denn da Nutri-Score und was nicht. Also ich habe einen Gouda und einen Halumni-Käse gefunden, da war ein D dran, ein Schmelzkäse mit E. Das waren alles Discounter-Eigenmarken, aber tatsächlich lagen da auch noch Cheddar und Feta von namhaften Marken und die hatten dann nix.
Genau, weil die Handelsketten halt sehr schnell erfreulicherweise gesagt haben, wir finden, das ist ganz wichtig, dass Verbraucherinnen diese Information bekommen. Und dann gab es, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Art Wettbewerb zwischen den Handelsketten, ne? Sind die ersten vorangegangen und irgendwann haben dann nach und nach einfach sämtliche deutschen Handelsketten, außer übrigens die Bio-Handelsketten, die sind nach wie vor nicht dabei, aber Lidl, Edeka, Rewe, Aldi, alle haben dann gesagt, wir werden einfach sämtliche Eigenmarken mit dem Nutri-Score kennzeichnen. Das heißt, dort haben die Verbraucherinnen wirklich die volle Transparenz. Ja, aber die Markenhersteller tun das eben leider bei weitem nicht in dem Ausmaß. Und deswegen haben wir genau diesen Effekt. Eigenmarken sind fast alle gekennzeichnet und Markenprodukte eben nur sehr selten.
Und warum sagst du gerade, die Biomarken haben sich nicht angemeldet? Weil die einfach davon ausgehen, unser Gütesiegel Bio muss doch reichen und da wollen wir lieber nichts riskieren? Oder was ist da der Hintergedanke?
Ja, ich glaube, also was die Biobranche offiziell sagt, ist natürlich vor allem, ja, Bio ist ja vor allem Bio auch, weil wir zum Beispiel viel weniger Zusatzstoffe verwenden. Und das wird ja im Nutri-Score nicht abgebildet. Der Nutri-Score ist ja eine reine Nährwertkennzeichnung. Also bis auf die Süßstoffe in Getränken spielen Zusatzstoffe keine Rolle bei der Kennzeichnung. Da geht es wirklich nur um die Nährwertqualität. Und also man könnte es jetzt aus der Biobranche heraus argumentieren, das ist ein Vorteil von Bio, der jetzt halt durch den Nutri-Score nicht abgebildet wird. Man könnte aber auch umgekehrt argumentieren, der Nutri-Score zeigt halt, dass viele Bioprodukte jetzt auch nicht unbedingt gesünder sind als konventionelle Produkte. So könnte man es also auch sehen. Es ist so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Und dann gab es natürlich auch so Argumente wie, ja, der gute Bio-Apfelsaft, der kriegt dann D. Ja, auch der gute Bio-Apfelsaft hat halt einen extrem hohen Zuckergehalt und ist halt einfach nicht wirklich ein gesundes Lebensmittel. Also da wird dann auch viel so ein bisschen verzerrt dargestellt. Ich finde es sehr ärgerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass die Biobranche da eben auch mit einsteigt und den Nutri-Score nutzt, aber die sind da bis heute sehr, sehr skeptisch und machen da freiwillig leider überhaupt nicht mit.
Jetzt hast du eben schon gesagt, was es für einen Impact haben kann auf Hersteller, dass sie tatsächlich ein bisschen versuchen, die Rezeptur anzupassen und so weiter, um einen besseren Score auf der Lebensmittelampel zu haben. Welchen Impact hat das Ganze denn wirklich auf die Verbraucher? Also kann man sehen, dass bestimmte Prozentzahl an Menschen wirklich im Supermarkt checken, was ist jetzt eher grün, was ist eher rot und so. Also merkt ihr da, dass es einen Unterschied macht, seitdem es das gibt, seit 2020?
Also wir haben dazu gerade letztes Jahr eine größere Marktstudie durchführen lassen und haben festgestellt, dass die meisten Verbraucherinnen den Nutri-Score kennen und die meisten ihn auch schon nutzen und auch eben dadurch ihre Lebensmittelauswahl beeinflussen lassen. Es gab auch mal eine größere Studie in Frankreich, die haben vor der Einführung wirklich mal 60 Millionen Produkte irgendwie mehrere Millionen Produkte in 60 Supermärkten ge gelabelt. Und dann wurde ganz eindeutig gezeigt, dass Verbraucherinnen wirklich auch zu gesünderen Produkten greifen, wenn denn der Nutri-Score auf allen Produkten zu sehen ist. Ich glaube, diese Effekte könnte man für Deutschland, sind jetzt noch nicht so genau untersucht worden, und könnte man wahrscheinlich auch noch nicht so deutlich belegen, weil er ja eben freiwillig ist. Und man genau diesen Vergleich, den man bräuchte, also dass ich jetzt wirklich alle Joghurts gekennzeichnet habe oder alle Frühstücksflocken und dergleichen, weil man eben genau diese direkte Vergleichsmöglichkeit, für die der Nutri-Score gemacht ist, ja gar nicht hat. Und deswegen sind wahrscheinlich die Effekte, was jetzt den Einkauf, den gesünderen Einkauf angeht, hierzulande eher noch gering.
Und vor allen Dingen, das verschiebt ja auch das Bild, ne? Wie gesagt, um nochmal auf meinen Kühlschrank zu kommen, der Rahmjoghurt, der ohne Zucker ist, der hat ein C, aber der Fruchtjoghurt, der eine Etage drüber steht, der hat gar nichts. Da könnte man natürlich schon meinen, oh, Rahmjoghurt, C ist bestimmt viel Fett drin, greife ich doch lieber zu dem Fruchtjoghurt, was ja eigentlich Blödsinn ist, weil er hat mutmaßlich natürlich sehr viel mehr Zucker als der Rahmjoghurt.
Könnte sogar im D-Bereich liegen, genau, wenn es eine zuckrige Variante ist.
Kann man
Das
auch
ist genau der
irgendwie.
Effekt, ja.
Kann man auch irgendwie als Verbraucher erkennen, in welchen Kategorien die verglichen wurden? Also, weil das ist ja
Also.
immer nur, muss man ja erklären, da geht es ja nicht um, das Lebensmittel ist besser als alle anderen Lebensmittel, sondern es geht darum, dass dieses Lebensmittel ist ausgewogener als andere Lebensmittel in der Produktkategorie. Woran erkenne
Ja,
ich die
wobei.
Produktkategorie?
Ja, genau. Also dazu muss ich auch nochmal ausholen. Erstmal der Algorithmus, der den Nutri-Score zugrunde legt, ist für fast alle Lebensmittel der gleiche. Also einen gesonderten Algorithmus gibt es nur für Öle, Fette und Nüsse, für Getränke und für Fleisch. Da ist auch nochmal was. Da gibt es nochmal so ein paar Besonderheiten. Für Käse, glaube ich, auch genau. Käse, weil. Ja, also es gibt so ein paar, wo es einfach mit dem allgemeinen Algorithmus nicht richtig funktioniert hat. Da haben sie den Algorithmus nochmal angepasst. Aber die allergrößte Menge der Lebensmittel wird auf dem gleichen Algorithmus basiert und basiert auf dem gleichen Algorithmus. Deswegen kann man grob schon auch über die Produktkategorien vergleichen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Also dieser gerne genutzte Vergleich, den man so in den sozialen Medien sieht, was ist jetzt gesünder, das Olivenöl oder die Cola Light? Macht nicht so viel Sinn, weil ich überlege mir ja nicht, mache ich jetzt heute Öl auf meinen Salat oder schütte ich mir doch eine Cola Light drüber? Also, das sind ja einfach Vergleiche, die machen überhaupt gar keinen Sinn, sondern ich stehe ja im Supermarkt und überlege und will jetzt einen Joghurt oder will jetzt eben irgendwas kaufen und suche dann nach einem ähnlichen Produkt und überlege dann, was ist ein gesünderes Snack zum Beispiel. Und da finde ich, kann man Verbraucherinnen gut so als Leitlinie an die Hand geben, für die gleiche, vergleichen Sie, was Sie für den gleichen Konsumanlass konsumieren wollen. Also zum Beispiel, ich möchte, suche was für mein Frühstück und ich stehe vor diesem Regal und da gibt es diese ganzen Gebäcks und diese Croissants und Vollkornbrote und dann können Sie ruhig auch die Cerealien mit den Brötchen oder den Milchbrötchen vergleichen. Also dann macht es schon auch, können Sie schon über diese strenge Produktkategorie ein bisschen drüber weggehen, sondern überall gucken, eher gucken, was ist der Verzehranlass? Oder Beispiel Snacks, kann ich natürlich auch gucken. Möchte ich heute Abend vorm Fernseher jetzt die Tüte Chips essen? Oder ist vielleicht irgendwie auch gut, irgendwie mir ein paar Oliven oder sowas hinzustellen? Und dann kann man durchaus auch also ein bisschen großzügiger quasi die Produktkategorien mal sprengen, sondern eher überlegen, so was ist der Anlass, wofür ich mir jetzt was suche oder was genau möchte ich da jetzt irgendwie kaufen. Und da muss man nicht ganz streng nur sagen, man kann nur Joghurt mit Joghurt oder nur Chips mit Chips vergleichen, sondern der Verzehranlass, wie der Erfinder des Nutri-Score das mal genannt hat, der ist eigentlich ein guter Maßstab so als Vergleich.
Was würdet ihr euch denn von Foodwatch in Sachen Nutri-Score noch wünschen? Also wir haben es ja eben schon ein bisschen rausgehört. Im Idealfall eine Verpflichtung von allen Herstellern, dass die mitmachen
Genau.
müssen, oder?
Also das ist wirklich der zentrale Punkt. Das Problem ist einfach, solange der Nutri-Score freiwillig ist, kann er sein Potenzial einfach nicht entfalten. Also kann er weder die Wirkung auf gesündere Kaufentscheidungen haben, wie wir sie uns wünschen würden, weil wir haben nun mal ein enormes Problem mit Fehlernährung, mit Adipositas, mit damit verbundenen ernährungsbedingten Erkrankungen und deswegen braucht es eben unbedingt eine verpflichtende Kennzeichnung, damit eben, ja, wir wirklich diesen Vergleich vor Ort haben für alle Verbraucherinnen, es einfacher wird, gesündere Kaufentscheidungen zu treffen. Und auch natürlich, damit die Hersteller allen starken Anreiz haben, ihre Rezepturen zu verbessern. Also da würde ein verpflichtender Nutri-Score sicherlich besser funktionieren als jede freiwillige Reduktionsstrategie, das bis jetzt tut. Leider ist es rechtlich nicht ganz so einfach, aber es ist möglich. Also das ist nicht so ganz einfach. Es ist eigentlich eher vorgesehen, dass sowas europaweit einheitlich geregelt wird, so eine verpflichtende Kennzeichnung. Aber wenn man das wirklich will, und Wille ist auch ein Weg, dann könnte man durchaus auch national vorangehen und das im Interesse der Gesundheit der Bürgerinnen umsetzen.
Aber Luise, jetzt erstmal noch zum Schluss. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und für unseren Podcast. Aber zum Schluss noch die ganz persönliche Frage. Wenn du einkaufen gehst, Luise, checkst du bei jedem Produkt tatsächlich Nutri-Score?
Ja, also natürlich, also berufsbedingt gucke ich immer schon drauf, wo es ihn gibt. Und aber ja, genau das, also den Effekt auf meinen Einkauf hat es jetzt nicht so sehr, weil ich halt auch immer wieder merke, dass ja, er einfach fehlt ganz häufig. Und ich versuche natürlich auch insgesamt eher frisch zu kochen und nicht so viel verarbeitete Produkte zu nehmen. Aber wenn ich verarbeitete Produkte nehme und es gibt den Nutri-Score, dann würde ich mich schon auch danach richten. Ja, dann beeinflusst er mich durchaus auch, ja.
Ja, ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall auch mal ein bisschen genauer hinschauen und vielleicht auch mal die Kinder darauf aufmerksam machen, ne? Auf welchen Lebensmitteln denn das grüne A ist.
Jetzt, Kim, müssen wir natürlich nur noch drüber sprechen, wann kommen wirklich an die Currywurstbuden die ganzen Nutri-Scores. Das wäre auch noch mal sehr interessant, aber das ist dann wirklich Next Level.
Das ist schon geil, wenn du auch so Fressmalen dann vergleichen kannst, wer einen besseren Nutri-Score hat. Kannst du dich dann dafür entscheiden.
Welche Zuckerwatte ist denn jetzt im grünen Bereich?
Ja, aber es ist wirklich schade, dass es nicht für alle gilt, weil ich jetzt sehe mich jetzt schon mit meinen Kindern am Regal stehen und ich sage, guck mal, wir gucken einfach, wer was Grünes hat, das ist der bessere Joghurt. Und dann wollen sie eigentlich einen Fruchtjoghurt, aber keiner der namhaften Fruchtjoghurts hat so ein Ding. Weiß ich jetzt schon. Wird jetzt schon diskutiert in meinem Kopf. Schreien schon wieder zwei Kinder, Mama!
Und dann musst du wieder erklären, warum da jetzt nichts draufsteht. Ich habe neulich gehört,
weil das Idioten sind.
Ich habe neulich gehört, dass Kinder teilweise 400 Fragen am Tag stellen.
Ja.
In dieser neugierigen Phase.
Ja, die endet. Ich sehe es noch nicht zu Ende hier.
Aber
manchmal fängt schon morgens um vier, und manchmal sind die Fragen gar nicht so simpel zu beantworten und manchmal sind die Fragen auch eigentlich keine richtigen Fragen. Manchmal steht die da, starrt die Wand an und sagt, warum macht er das? Da denkst du so, wer macht was? Das ist dann so eine Frage, die kam ihr. Das Ereignis lag schon 4 Stunden zurück, aber die ist ja dann in dem Moment gekommen, wo sie die Wand gesehen hat. Ich weiß es nicht, du.
Aber das ist doch mal interessant, Kinderfragen und Diabetes. Wenn ihr auch Kinder habt und da manchmal Fragen gestellt bekommt zum Thema Diabetes oder Ernährung, machen wir es mal ein bisschen weiter auf, oder auch Sport, kann ja auch sein, dann schreibt die doch mal auf und schreibt sie uns. Und dann machen wir dazu irgendwann mal, wenn wir genug Kinderfragen haben, eine schöne Folge. Das finde ich richtig gute Idee. Kim, du schreibst ab jetzt bitte mit.
Alles klar, mache ich.
Sehr schön.
Und alle anderen hören wir dann in ein, zwei Wochen wieder. Kurz vor Freddys Urlaub schaffen wir noch, oder? Zum Bauch-Beine-Po-Update.
Kim, du glaubst ja wohl ein bisschen an mich.
Ja, natürlich.
Die Fastengeschichte hast du ja auch nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Und das
Nein,
motiviert mich dann aber auch.
Ich war nur erstaunt, dass du dir das auferlegt hast.
Ja, jetzt habe ich mir was Neues auferlegt. Jetzt ein bisschen Support, Kim.
Ist gut, du schaffst das.
Ich sehe dein Grinsen. Ich schaffe das wirklich, Leute. Also bis in 2 Wochen. Tschüssi.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.